Liesl Ulvari kocht und isst gern Iglo junge Sommergemüse. Karotten, Kohlrabi, Kartoffeln und Porree. Packungsinhalt unaufgetaut in circa ein Viertelliter kochendes Salzwasser geben und 8 bis 10 Minuten kochen. Wasser abgießen, etwas Butter, Pfeffer und granulierten Knoblauch dazu, mit einem Stück Vollkornbrot essen. Oder, ja natürlich, frische Erbsen aus biologischer Landwirtschaft. Den Packungsinhalt tiefgefroren in einen Topf mit etwa einer Tasse kochendem Salzwasser geben, dann aufkochen und bei schwacher Hitze unter mehrmaligem Umrühren circa 5 bis 7 Minuten garen. Wasser abgießen, etwas Butterpfeffer und granulierten Knoblauch dazu, mit einem Stück Vollkornbrot essen. Oder, ja natürlich, feine Fisolen aus biologischer Landwirtschaft. Den Packungsinhalt tiefgefroren in einen Topf mit 2 Tassen kochendem Salzwasser geben. Dann aufkochen und bei schwacher Hitze unter mehrmaligem Umrühren circa 6 bis 8 Minuten garen. Wasser abgießen, etwas Butter, Pfeffer und granulierten Knoblauch dazu, mit einem Stück Vollkornbrot essen, eventuell Frankfurter dazu.
So verfährt Liesl Ulvari, wenn sie kocht und isst, zumindest wenn man ihrem Rezept glauben darf, das sie zu dem von Bodo Hell, Hildegard und Linde Waber herausgegebenen Künstlerkochbuch »Das Gericht – ein Gedicht« beigetragen hat. Wie verfährt sie aber, wenn sie Musik macht? Gibt es da vielleicht eine Rezeptur, der man auf die Schliche kommen könnte? Lüften wir doch einmal die Deckel in Ulvaris musikalischer Küche, um vorerst einige Thesen aufzustellen. Erstens, das Material oder die Ingredienzien für ein Musikstück. Ulvari erfindet nicht etwa, sondern sie findet. Sie gibt nicht Anweisung, etwas herzustellen, beziehungsweise stellt es selbst her, sondern nimmt bereits vorhandene Materialien. Es sind dies Materialien unserer alltäglichen Umwelt, wie sie jeder von uns finden könnte. Es sind überdies mediatisierte Materialien, und damit meine ich bereits aus der Natur gerissene und somit informierte Materialien. Das ist die Grundkategorie industrieller Arbeit, nach Wilhelm Flusser. Im Fall des Kochens, Kohlrabi, Erbsen, Karotten aus industriellem Tiefkühlpack. Im Fall von Musik, vermittels Mikrofon- und Tonaufzeichnungsapparaturen wie Bandgerät, DAT-Rekorder oder ähnlichem, aus der Natur gerissene und somit informierte Geräusche oder Klänge. Ob diese von der Künstlerin selbst aufgenommen oder etwa in Klangarchiven gefunden sind oder als Klangmöglichkeit in Computern vorhanden, ändert grundsätzlich an ihrer Handlungsweise nichts. Zweitens, das Prozessieren oder die Zubereitung eines Musikstücks. Diese informierten Materialien werden nun einem Prozess unterworfen, der sie von einem möglichen Seinszustand in einen anderen, ebenfalls möglichen, Seinszustand transformiert. Im Fall des Kochens unter Hinzufügen von gesalzenem Wasser und Wärmeenergie. Im Fall der Musik unter Hinzufügen zusätzlicher Information oder Wegfiltern bereits vorhandener Information. Beides geschieht unter Zuhilfenahme hochkomplexer Apparaturen, etwa eines elektrischen Herdes einerseits, der nichts anderes ist als ein Interface, mit Hilfe dessen es der Köchin möglich ist, an der durch einen mächtigen Flusslauf oder den Zerfall eines Atomkerns ausgelösten Energietransformation zu partizipieren. Auf der anderen Seite geschieht dies durch einen sogenannten Computer, auch ein Interface, durch das es uns möglich ist, an der komplexen Programmstruktur, die wiederum ein interdependentes Verhältnis zwischen sogenannter Hardware und sogenannter Software darstellt, zu partizipieren. Also summa summarum und einfacher gesagt, in beiden Fällen stecken wir die Zutaten in Apparate, denen wir vertrauen, obwohl wir nicht im geringsten wissen, wie sie funktionieren, und rühren darin um. Mit einem eleganteren Ausdruck könnte man das durchaus als Synthese bezeichnen. Drittens, der Rhythmus oder die zunehmende Redundanz. Nun brodelt es also im Topf. Beruhigt hören wir dem rhythmischen Blubbern zu und zu Recht sind wir beruhigt, denn wir wissen, dass durch diesen Rhythmus die Zutaten redundant und das heißt genießbar werden. Wir möchten ja beim Essen nicht durch plötzlich und unvermutet auftauchende Information gestört werden, etwa dadurch, dass eine Fisole noch roh wäre. Um dies zu erreichen, müssen wir aber darauf achten, den richtigen Rhythmus zu finden. Ist er zu langsam, wird das Zeug nicht weich, ist er zu schnell und brodelt es zu sehr im Topf, wird das ganze Material zu unstrukturiertem Matsch. Ulveris Rhythmisierungstechniken haben eine ähnliche Funktion. Sie desinformieren das Ausgangsmaterial einerseits in Richtung zunehmender Redundanz, das heißt, machen es partizipationsfähig, strukturieren es andererseits, indem sie die einzelnen Elemente in immer andere Zusammenhänge zueinander setzen. Die Folgen sind keine Rohaufnahmen und auch kein Klangbrei. Viertens, das fertige Essen oder die Welthaltigkeit. Endlich ist es angerichtet. Wir setzen uns vor den dampfenden Teller bzw. legen Ulveris CD ein. Die in beiden Fällen durch Synthese entstandenen Endprodukte, wenn man von solchen überhaupt sprechen kann, sind, wie eben formuliert, von einem Möglichkeitszustand in einen anderen Möglichkeitszustand überführt worden und haben solcher Art einen Mehrwert bekommen. Bei Fisolen, Kohlrabi und eventuell Frankfurtern äußert sich dieser Mehrwert eindeutig als Nährwert, während sich bei Ulveris Musik der Mehrwert in einer durch Strukturierung gewonnenen Bedeutungsaufladung äußert, was grundsätzlich ein und dasselbe ist. Was immer diese Bedeutungen sein mögen, feststeht, dass in beiden Fällen sich bloß die Möglichkeitsform des Ursprungsmaterials verändert hat. Als solches selbst ist es aller Transformation zum Trotz nach wie vor vorhanden. Und so können wir bei heißem, jungem Sommergemüse und bei Ulveris heißer Musik getrost davon sprechen, dass beide welthaltig wären, in eben diesem existenziellen Sinn, dass sie tatsächlich mit unseren Lebenszusammenhängen zu tun haben und zu diesen beitragen. Soweit die Thesen. Natürlich wäre es zu simpel, Ulveris Musik einfach als Zubereitung von Fertigware zu begreifen. Die Analogien sind strukturellerer Natur. Kehren wir also wieder an den Anfang zurück und wenden wir uns ausschließlich den musikalischen Parametern zu. A. Das Material. Man kann prinzipiell auf zweierlei Arten Musik erzeugen. Die eine Art wäre, von einer abstrakten Vorstellung auszugehen, einem Klangereignis etwa, und diese Vorstellung vermittels eines relativ simplen Codes festzuschreiben zu versuchen. Gemeinhin passiert das mit sogenannten Noten auf sogenannten Notenlinien, wiewohl es auch komplexere Codes gibt, aber das ist ein anderes Thema, und das nennt man dann meist Komponieren. Der Code dient wiederum dazu, von anderen, in manchen Fällen auch von einem selbst gelesen und neuerlich in ein Klangereignis übersetzt zu werden, was dann auch mit Hilfe verschiedenster Klangerzeuger geschieht. Menschlicher Stimme zum Beispiel, Violine, Schlagzeug, Shakuhachi, Schiffssirene, Automotor, Synthesizer und auch Computer, um nur einige zu nennen. Des Öfteren, vor allem im Jazz und in der improvisierten Musik, entfällt auch der Vorgang des Aufschreibens und die Komponistin setzt ihre Klangvorstellung sozusagen in Echtzeit in konkreten Klang um. Bei virtuosen Musikerinnen ist nicht einmal mehr das Bewusstsein dran beteiligt, hat man festgestellt, sondern der Reizreaktionsmechanismus funktioniert quasi über einen Kurzschluss im Rückenmark. Nichtsdestotrotz ändert das am Wesen dieser ersten Art, Musik zu erzeugen, nichts. Die Basis für diese Verfahrensweise ist, dass die Künstlerin einen abstrakten Entwurf ihres Tuns vor Augen hat und diesen Entwurf, ob kodiert oder unkodiert, vermittelt oder unvermittelt, durch sich selbst oder andere, bewusst oder unbewusst in die Welt hineinmaterialisiert. Die zweite Art möchte ich im Gegensatz zum Komponieren, unscharf zugegebenermaßen, als Operieren bezeichnen. Der Unterschied besteht darin, dass man nicht von abstrakten Vorstellungen, die man über diverse Codes materialisiert, ausgeht, sondern im Gegenteil von konkreten Welterfahrungen. Dies tut man gemeinhin mit diversen Tonaufzeichnungsapparaturen. Man hält sozusagen der Welt ein Mikrofon vor die Nase. So sammelt man also Material. Wobei diese Materialien nicht, wie fälschlicherweise angenommen werden könnte, konkrete Abbilder der tatsächlichen Welt sind, also uninformiert, sondern quasi Abbilder der Vorstellung des Operators, in diesem Fall der Künstlerin, von der durch einen Apparat vorhandenen Möglichkeit von Welt. Dies klingt kompliziert, ist aber relativ einfach. Nicht die sogenannte tatsächliche Welt ist als Material vorhanden, sondern eine oder mehrere Möglichkeitsformen der Welt, wie sie durch das hybride Zusammenspiel von Objekt, Operator und Apparatur entstehen. Diese mediatisierten Materialien sind nun nichts anderes als durch eine Apparatur aus der Natur gerissene Objekte, solcher Art also mit hochgradiger Information aufgeladene Artefakte. Welthaltig sind sie insofern, als sie zur Information über eben diese geworden sind, also schlicht die Welt bereits verändert haben. Wie in der Quantenmechanik hat das Vorhandensein der Beobachterin die Versuchsanordnung beeinflusst. Ulveris Methode ist nicht so eindeutig festlegbar. Es wäre ja nicht Liesel Ulveri, wenn sie unsere Erwartungshaltungen nicht ständig relativieren würde. Während sie in ihren CD-Produktionen Sex und Tod und Klangeffekte, Heavy Loops Version und Sieben Artefakte eher nach der zweiten Methode vorgeht, wobei die menschliche Stimme eine wesentliche Rolle spielt, verzichtet sie in Sprache der Gene und Soft World auf Realaufnahmen und bedient sich allein des Klangspektrums, das die virtuelle Maschine, sprich der Computer, ermöglicht. Historisch gesehen sind die erstgenannten CDs eher der Tradition der Musik konkret zuzuordnen, während letztgenannte eher der Methodik der seriellen Computermusik unterworfen scheinen. Aber wer weiß, in den letzten Jahren haben sich in der virtuellen Maschine diese Grenzen, die vordem so unvereinbar scheinen, aufzulösen begonnen. Prinzipiell ist es möglich geworden, aus jedem nur denkbaren Klang jeden nur denkbaren anderen Klang zu bauen. Die erkennbaren Grenzen zwischen sogenannter Realität und sogenannter Virtualität sind durchlässig geworden bzw. ganz verschwunden. Betrachtet man noch dazu die Aufzeichnung der sogenannten Realität in oben gesagtem Sinn, also als Information, wird die Unterscheidung ohnehin obsolet und entlarvt sich als künstlich hochgehaltener Grenze. Und als Nebenbemerkung: Liesel Ulveri würde vielleicht lächelnd sagen, dass der Welt mit abstrakten Erkenntnismodellen doch nicht so beizukommen sei, dass die Welt einfach dreckiger und verrauschter sei. Und das könnte sozusagen noch ein Rest sein, das Samples konkreter Aufnahmen von rein synthetisch erzeugten unterscheidet. Eine Ahnung sozusagen, eine Unschärfe. B. Die Synthese. Nun liegt also, nach Liesel Ulveris Worten, das Material so herum. Liegt als Information vor, vorderhand egal, ob es sich eben um sogenanntes konkretes Material oder um sogenanntes Potenzial einer virtuellen Maschine handelt. Nun beginnen weitere Operationen, mit denen man diese Information bearbeitet, strukturiert und prozessiert. Nun kommen wir zu einem Exkurs, und zwar zum ersten Exkurs, die Informationstheorie. Um zu einem Verständnis für diese Operationen im einfachsten Sinn zu gelangen, müssen wir zunächst einige recht simple Begrifflichkeiten definieren und begeben uns dafür in den Bereich der Informationstheorie. Und hier wiederum interessiert uns vorerst bloß, was es denn nun mit diesen beiden Begriffen Information und Redundanz auf sich hat. Informationstheoretisch gesehen besteht jede Botschaft aus diesen beiden Elementen, wobei, vereinfacht gesagt, als Information der Anteil an Neuem, Unbekanntem bezeichnet wird, während Redundanz die Wiederholung von bereits Bekanntem darstellt. Zwei Beispiele können dies illustrieren. Das weiße Rauschen, wie es jeder von uns aus den glücklichen Zeiten kennt, als es noch einen Sendeschluss im Fernsehen gab. Weißes Rauschen ist nichts anderes als maximale Information bei null Redundanz. Die Bildröhre produziert eine absolut zufällige Verteilung von schwarzen und weißen Punkten und das 25 Mal in der Sekunde. Jedes Einzelbild ist neue Information und da diese rein zufällig ist, kann die Zuseherin niemals auf das nächste Bild schließen. Weißes Rauschen ist die purste Form von Information, die auf dieser Welt existiert. Im Gegensatz dazu das Ticken einer mechanischen Uhr. Dieses besteht für die Rezipientin aus nur drei Informationseinheiten. Hier ist ein Ticken. Das Ticken wiederholt sich, die Wiederholung ist regelmäßig. Ab diesem Zeitpunkt, zu dem man diese Informationen entschlüsselt hat, ist das Ticken nichts anderes als maximale Redundanz bei null Information. Abraham A. Moles hat in seiner Studie Informationstheorie und ästhetische Wahrnehmung darauf hingewiesen, dass Verständigung über etwas vermittels Codes, egal ob diese visuelle, akustische oder schriftliche sind, nur dann möglich ist, wenn das Verhältnis zwischen Information, dem Auftreten von Neuem, und Redundanz, dem Wiederholen von bereits Bekannten, in richtigem Verhältnis zueinander steht. Vereinfacht kann gesagt werden, dass je höher der Informationsgehalt einer Botschaft ist, desto schwieriger es für den Empfänger der Botschaft wird, diese auch zu verstehen. Umgekehrt gilt, erhöht sich der Anteil der Redundanz ins Unermessliche, wird die Botschaft zwar sehr leicht verständlich, jedoch uninteressant und von der Empfängerin meist weggeblendet. Exkurs 2: Die allgemeinen Lautgesetze. Roman Jakobsen hat sich in seiner Arbeit Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze mit den phonematischen Differenziationsprozessen auseinandergesetzt, die unsere Sprachentstehung ab dem frühesten Kindesalter einrichten und gestalten. Ulvary hat sich in ihrem Aufsatz Wildcards eingehend mit dieser Schrift beschäftigt und sie darüber hinaus zum ausschließlichen Kompositionsprinzip für ihre CD Soft Worlds gemacht. Ich möchte nun kurz die ersten Phasen dieser kindlichen Sprachdifferenzierung unter informationstheoretischen Gesichtspunkten betrachten. Irgendwann, bald nach unserer Geburt, beginnen wir Menschen, den Mund zu öffnen, und es dringen Laute daraus hervor. Dies sind keine komplexen Formulierungen, sondern ein schlichter Schrei. Ah! Informationstheoretisch handelt es sich bei diesem Schrei um ungefilterte Breitbandinformation. Diese kann alles Mögliche bedeuten. Hunger, Schmerz, Fadäs, Einsamkeit und so weiter und so fort. Weil die Botschaft eben aus reiner Information besteht, ist es ihren Empfängerinnen, also etwa den Eltern, unmöglich, diese eindeutig zu entschlüsseln. Die zweite Phase, das erste Strukturieren dieser Information vermittels Filtern. Dies geschieht, indem das Baby entdeckt, dass man auch mit geschlossenem Mund schreien könnte. Eine erste Differenzierung tritt ein. Die dritte Phase ist die Entdeckung der Wiederholung, also der Redundanz. Das Kind strukturiert die Information vermittels Rhythmisierung. Es entdeckt, dass man sich abwechselnd mit offenem und geschlossenem Mund artikulieren kann. Amma, mamma, mamma, mamma. So wähnt sich die Empfängerin der Botschaft, Mamma, tatsächlich imstande, diese als eindeutige zu entschlüsseln, obwohl zunächst die Vermutung nahestünde, dass das Kind damit alles nur Mögliche bezeichnet, zu dem eine Beziehung es herstellen will. Aber das bloß am Rande. Gesagt werden kann, dass die menschliche Sprachdifferenzierung hin zu eindeutigen Botschaften über die Prozesse Filtern und Wiederholen zustande kommt. Ulvary macht nun in ihrem musikalischen Prozessieren etwas ganz Ähnliches. Sie strukturiert das vorhandene Breitbandinformationsspektrum. In einer Hinsicht geschieht das durch Filtern. Filter sind ja nichts anderes als Gates, also Türen, die man quasi zumacht, um Informationsanteile auszusperren. Ob das nun technische Filter sind, die sich auf einem Mischpult oder im Computer befinden, oder analoge, sprich menschliche Selektionsprozesse, ist unwesentlich. Es geht einfach ums Weglassen. Und Ulvary ist ja in dieser Phase bereits mit ihrer Maschine zusammengewachsen. Das heißt, sie handelt in einem Closed Circuit mit der Maschine, sozusagen innerhalb der Möglichkeiten dieses Systems, das sie selbst und die Maschine bilden. Man kann nicht mehr von einer eindeutigen Trennlinie zwischen Mensch und Computer sprechen. Sie ist im Sinn Donna Haraways zur Cyborg geworden. Das jetzt schon im Raffinierungsprozess befindliche Material ist jedoch nichts Starres, Fixiertes, sondern eben weil es mediatisiert ist und nicht mehr den Gesetzen unserer Alltagserfahrung unterworfen, etwas Flexibles und Veränderbares. Die Klangobjekte haben nicht bloß eine Geschichte, eine Form, sondern alle Geschichten, alle Formen, die möglich sind. Hier schließt sich der Kreis zur Quantenmechanik. Ulvary kann die Objekte zu allen möglichen Erscheinungsformen dehnen, zerren, verdichten, komprimieren und das ist ja eigentlich das Erstaunliche, ohne das Objekt selbst zu zerstören. Ein Vogelgezwitscher bleibt immer ein Vogelgezwitscher, egal ob es in der Folge wie ein Düsenflugzeug, eine Mülltonne, ein Hi-Hat oder ein Baby klingt. Es ist, als ob schon von vornherein alle nur möglichen Geschichten, die zu schreiben wären, in dem Objekt bereits von Anfang an vorhanden sind. Und es auch bloß Zufall ist, dass sich dieses vorderhand scheinbar als Vogel materialisiert hätte und eben nicht als Mülltonne. Natürlich ist die Entwicklung der Technik der letzten Jahre davon Vorteil. Ulvary kann diese Transformationen anstellen, weil sie ausschließlich an der virtuellen Maschine arbeitet, deren integrativer Bestandteil sie selbst als Cyborg geworden ist. Ihre Leistung als Cyborg ist, dass sie die Möglichkeiten dieser Mensch-Maschinen-Vermählung innerlich begreift und ausschöpft. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie die Technik, die sie verwendet, restlos begreifen muss. Es heißt, dass sie die Möglichkeitsfelder, die diese Technik bereithält, begehen kann. Schrödingers Katze. Was uns im sogenannten täglichen Leben so schwer fällt zu akzeptieren, ist in der virtuellen Maschine zur Selbstverständlichkeit geworden. Solange die Katze in Ulvarys Computer steckt, ist sie natürlich tot und lebendig zugleich. Was nicht ganz stimmt, aber sie ist in einer Superposition von tot und lebendig. Und nicht nur das, sie hat noch dazu unzählige andere Seinszustände, die wir wahrscheinlich noch nicht einmal benennen können. C. Der Rhythmus. Was, mit Ausnahme der neuesten Produktionen, weiters an Ulvaris Musik auffällt, ist der immer durchgängige, harte Rhythmus, der sie beherrscht. Ulvari samplet und loopt und baut aus ihrem Klangmaterial Beats, die, obwohl sie eindeutig keiner Stilrichtung zuzuordnen sind, an Techno, Trance, Downbeat oder Trip-Hop erinnern, allesamt Stilelemente, die vordergründig der sogenannten Popularmusik zuzuordnen sind. Im Diskurs um sogenannte ernste Musik wird solches jedoch gern als trivial abgehandelt, wobei darauf vergessen wird, dass in informationstheoretischer Hinsicht Rhythmus nichts anderes ist als Redundanz. Redundanz wiederum ist ein entscheidender Faktor für die Verständlichkeit einer Botschaft. Und dass es sich bei Ulvaris Musikstücken um Botschaften handelt, wird wohl niemand bestreiten können, da zumindest alle Grundvoraussetzungen für das Vorhandensein einer solchen da sind. Ulvari als Senderin, wir als Empfängerinnen, ein Medium als Träger und ein in diesem Fall akustischer Code. Nun müssen wir aber auch Ulvaris Rhythmus als Teil des Codes und somit als Teil der Botschaft akzeptieren. Da gibt's kein Wenn und Aber. Wenn man sich nun näher mit diesem Rhythmus beschäftigt, wird klar, dass er außer einer Funktion, der Strukturierung der Information, auch eine weltanschauliche Dimension hat. Ulvari sagt, also wenn ich die Wahrheit sagen will, kann ich nicht Deutsch reden und schöne deutsche Sätze bilden. So wie Ossi Wiener gesagt hat, in jedem grammatikalisch richtigen Satz steckt der Polizeistaat. Steckt auch was anderes drinnen, nicht nur der Polizeistaat, das hat er im 68er Rausch geschrieben, aber es steckt auch drinnen, dass wir Strom haben und Minidisc-Recorder, überhaupt diese ganzen netten Sonys und Computer. Wenn die Leute nicht diszipliniert arbeiten, dann funktioniert das alles nicht. Dann gibt's keinen Saft, das ist es. Auch unser Herz muss regelmäßig klopfen. Wenn es unregelmäßig klopft, ist es aus. Karma flimmern, Ende. Die Ordnung ist die Basis unserer ganzen Zivilisation. Innovation beruht auf Affirmation. Du musst sehr redundant sein, du musst ganz viele Sätze bilden, bevor überhaupt ein bisschen was Verständliches durchkommt. Wie sich Ulvari zu ihren sogenannten Sätzen verhält, verhält sie sich auch zu ihrer Rhythmusspur. Diese ist jene Art von Ordnung, die die Welt und uns selbst am Laufen hält. Ulvaris Rhythmus ist ein Zeichen dafür, dass der Strom aus der Steckdose kommt, dass Arbeitszeiten genau eingehalten werden, dass der Takt der öffentlichen Verkehrsmittel ein regelmäßiger ist. Ulvaris Rhythmus ist der Herzschlag. Und als solcher hat er auch eine unheimliche, eine abgründige Komponente. Wenn er fehlt, ist Kammerflimmern Ende. Oder lassen Sie uns alle mal, nur so als Experiment, nur für ganz kurze Zeit, sagen wir für 5 Minuten, unseren Herzschlag anhalten? D. Die Welthaltigkeit, die Sprache. Nun ist angerichtet und wir kehren noch einmal zum Ausgangspunkt zurück. Es hat sich gezeigt, dass die Zubereitung des Instant-Menüs doch so einfach nicht war. Und dennoch würde ich bei Ulvaris Musik von, unter Anführungsstrichen, einfacher Musik sprechen. Genauso wie sie von sich selbst behauptet, jeder zweite ihrer Sätze könnte in der Kronenzeitung stehen, könnte man sagen, viele ihrer Sounds, ihrer Beats könnten auch anderswo in anderen, in sogenannten populären Zusammenhängen auftauchen. Die Einfachheit der Musik Ulvaris ist aber nicht ihr Manko, sondern im Gegenteil ihr großes Potenzial. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes welthaltig. Sie entsteht aus den einfachen, sprich grundlegenden Dingen des Lebens, bezieht ihre Form und Struktur aus ihnen. Sie verlässt diese Ebene nie. Nicht die scheinbar wichtigen Weltprobleme werden da abgehandelt, sondern die wirklich wichtigen. Die Ordnungsstrukturen und Patterns, die unser Leben bedingen und in weiterer Folge auch unser Überleben und die meist so redundant daherkommen, dass sie unserer Aufmerksamkeit entgehen. Ulvaris Schallwellen regen unsere Perzeptoren an und fokussieren sie wiederum auf diese Redundanzen. Dass Ulvari dabei so bescheiden agiert, dass man bei ihr das sogenannte Besondere vergeblich sucht, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass da eine enorme Nachdrücklichkeit dahinter steckt. Ihre Musik ist nicht modernistisch und auch nicht postmodern oder beides zugleich. Sie ist schlicht unentbehrlich. Aber Ulvaris Musikstücke sind nicht nur Musik, sondern auch Sprache. Nicht nur, dass in allen ihren musikalischen Werken die Sprache in all ihren Ausformungen eine wesentliche Rolle spielt, wie die Parallelsprache des Stöhnens in Sex und Tod und Klangeffekte, der Code, also die Sprache des Genoms in Sprache der Gene, die allgemeinen Lautgesetze in Softworlds oder die Sprachsamples der Künstlerin bzw. von Sprecherinnen in Heavy Loops Version, 7 Artefakte und Membrane als Vermittler, wo Wörter, menschliche Laute und Phoneme Material sind für die Prozessoren. Nein, auch die Struktur der Stücke selbst, die Machart, die Ordnungsprinzipien, mit denen sie die Klangereignisse arrangiert, sie erinnern willkürlich oder unwillkürlich an sprachliche Prozesse, Codes, die einer bestimmten grammatikalischen Struktur, einer Syntax entlang wandern. Mir scheint, als würde die Autorin Uivari in ihrer Musik eine Art Parallelsprache zu ihren schriftlichen Artefakten entwickeln. Eine Sprache, die mit ihren Schriften zwar interagierend zu tun hat, die sich jedoch nie zum Gesamtkunstwerk organisieren will. Als würde sie in ihrer Musik in demselben Maß nur mit anderer Stimme reden von Welt. Doch halt, ja, die Frage stellt sich, von welcher Welt? Kontrollierte Spiele. Die Cyborg Uivari sitzt verkoppelt mit ihrer Maschine und spielt kontrollierte Spiele. Viele Objekte hat sie um sich versammelt. Sie liegen einfach so herum in ihrer virtuellen Umgebung, die aber in diesem Zustand gleichzeitig eine reale Welt ist. Die Objekte haben keine eindeutige Geschichte, keine festen Zustände. Sie sind vorhanden in allen Möglichkeitsformen, die sie besitzen können. Uivari spielt mit ihnen mehrdeutige Geschichten, bewegt sie und sich selbst durch alle nur denkbaren Möglichkeitsfelder. Wenn Uivari Musik macht, macht sie das in einer Möglichkeitsform dieser Welt, der mit dualistischem Denken, mit aristotelischer Logik, mit unserem kartesianischen Weltbild nicht mehr beizukommen ist. In dieser Umgebung wird auch der Begriff von Arbeit fragwürdig, in seinem klassischen, noch immer vom industriellen Zeitalter geprägten Sinn. In ihrem durch den Viervierteltakt geöffneten quantenmechanischen Raum, in dieser Welt, kommt durch Arbeit nichts mehr zustande. Was übrig bleibt und was Sinn macht, ist das Spiel. Die Cyborg Uivari sitzt verkoppelt mit ihrer Maschine und spielt kontrollierte Spiele. Bei diesen Spielen kann man nicht gewinnen, aber auch nicht verlieren. Man ist Spieler und Figur zugleich. Was der CD-Toaster am Ende dieses Spiels dann ausspuckt, ist ein möglicher Zustand dieses Spiels, ein möglicher Zustand des Seins. Es könnte aber auch ein ganz anderer sein. Liesl Uivari nennt das dann Musikstück. Und dagegen kann man gar nichts einwenden.